was bisher geschah.
Wenn es um Kacke geht, bin ich immer eher für Output als Input. Das ist ein schöner Eingangssatz für den Podcast, glaube ich.
Zart wie Kruppstahl, Folge 30, Teil 2.
Genau.
Apropos fehlende Effizienz, ne? Also wir müssen ja zumindest, nachdem wir in der letzten Folge so viel geteasert haben, noch irgendwas zu Trump sagen. Da merkt man, dass wir uns eigentlich schon echt an dem Thema abgefrühstückt hatten, da in der nächsten verlorenen Episode. Alter, wie viele haben wir denn mittlerweile verkackt? 6 oder so?
Ey du, ich weiß es nicht. Kennst du bei dem einen neueren Resident Evil Teil, wo es da diese Schlucht gibt, wo da so 1000 tote Mila Jovovich schon drin liegen, irgendwelche Clones. so ein Apples gibt es sicherlich auch für unsere Podcast-Folgen. bin ich mir absolut sicher. Ja, also ich bin, keine Ahnung, für mich überwiegt jetzt so dieser Unterhaltungsfaktor von der Wahl, ne, die es natürlich immer noch gibt. Gar nicht so sehr dieses Aufregen über Trump, sondern ich wünsche mir fast, dass der noch so ein bisschen weitermacht. Ne? Also mit diesen Sticheleien und so, muss ich ganz ehrlich sagen. Also einerseits aus der Position, dass man da natürlich als Staats- und Verfassungsrechtler sehr dran interessiert ist, aber auch sonst so das Entertainment, ne? wie dieser Typ, der da in die Pressekonferenz gesprungen ist mit Barbecue Beer Freedom T-Shirt zum Beispiel, mit, muss man ehrlich sagen, ein fetter weißer Amerikaner mit mega geil gestylten und blondierten Haaren. Ne?
Der halt aussieht, als ob er bei Guns N' Roses
ja,
singen
also
würde.
Ja, also der muss wirklich, wahrscheinlich, also für mich eher so Ted Nugent-Fan irgendwie, also würde auch zur Geisteshaltung passen.
Ja.
Aber hat Ted Nugent überhaupt was gesagt zur Wahl oder ist er schon gestorben? Ich habe es nicht gemerkt.
Nee, Ted Nugent ist harter Trump.
Aber da kam jetzt gar nichts irgendwie aus der...
Ach, na, wer interessiert sich denn für Ted Nugent? Also ich kenne Ted Nugent nur wegen seiner politischen Ansicht, ehrlich gesagt.
Es ist schon ein geiler Musiker, aber mehr halt auch nicht. Ne? Aber gut, egal. Aber auf jeden Fall finde ich es mega unterhaltsam, dieser Barbecue Beer Freedom Typ mit den mega, mega guten Haaren. Also da ist wirklich, glaube ich, direkt vom Friseur da reingerannt oder diese scheiß Pressekonferenz mit dem Giuliani. Das ist doch der Wahnsinn.
Four Seasons Gardening oder irgendwie sowas, nee, ne?
Aber also so richtig Four Seasons Total Landscaping, glaube ich.
Ja, Landscaping, genau.
Und Total Landscaping, also dieses Wort, wenn ich mir das so übersetze, Total Landscaping, das klingt für mich wirklich so wie so nach dieser Blut- und Boden-Lebensraumpolitik, ja. Weißt du, beim Ostfeldzug. Irgendwie, ja. So, wir machen jetzt hier mal Total Landscaping, weißt du?
Diese. Ja, einfach alles niederwalzen und salzen. So.
Ja, genau. Und diese Hügellandschaft ist nicht deutsch. Wir brauchen karstige Berge, weißt du? So ungefähr. Und das ist irgendwie Total Landscaping. Und ich habe auf einem Nachrichtenportal irgendwie die Theorie gelesen, dass sich da irgendein Verantwortlicher verbucht hat, weil die Firma halt Four Seasons hieß und die dachten, das ist ein Hotel oder irgendwas. Aber ich meine,
die haben es auch erst mitgekriegt, als es Four Seasons offiziell dementiert hat auf Social Media, dass sie eben nicht diese Pressekonferenz abhalten.
Ja, aber mal
abhalten.
Ganz ehrlich, selbst jemand Verstrahltes wie Giuliani, ich meine, das war ja schon immer ein konservatives Arschloch, aber zu seinen Zeiten als New Yorker Bürgermeister, da hat man zumindest den Eindruck gehabt, dass er zurechnungsfähig ist und weiß, was er macht. Selbst der merkt doch, wenn er an einem Sexshop vorbei zur Garage vor der Landschaftsgärtnerei schreitet, dass das kein Fünf-Sterne-Hotel ist.
Nee, das wird irgendein Praktikant verkackt haben. Und was willst du dann machen? Nee, Pressekonferenz ist abgesagt, weil wir zu dämlich waren, einen Ort zu buchen oder wie, ne? Also ich hätte es tatsächlich ehrlich gesagt nicht durchgezogen, ich hätte es abgesagt.
Ja, also mir kam das wirklich so vor wie so dieses, wie so eine Last Resort Pressekonferenz von so einem weggeputschten Regime, ne?
Na, also ich glaube, also optisch kann man die Niederlage gar nicht heftiger darstellen.
Ja, ich hab auch schon gesagt, ne, das fehlt nur noch, dass Donald Trump wie Saddam Hussein mit Vollbart in so einem Erdloch gefunden wird von irgendeinem Spezialkommando. Dann ist the downfall wirklich complete. Und also Und weißt du, was ich noch vermute? Dass der Landschaftsgärtner, der die Scheiße dort vermietet hat, am nächsten Morgen noch fluchend die scheiß Trump-Aufkleber von seiner Garage wegmachen müsste. Weißt du, so, Alter, nicht mal aufgeräumt haben sie, ne? Wahrscheinlich steht das Rednerpult immer noch da.
Oder, das wäre noch viel amerikanischer, er hat alles genauso stehen gelassen und die Leute fotografieren sich jetzt davor.
Ja, wahrscheinlich. Das ist dann wieder das amerikanische Denken, er macht halt einfach was draus.
Nur und dann verkauft er noch Limonade da an der Stelle.
Genau, die örtliche Elementary School macht da einen Limonaden- und Keksbazar. aber Kult, absoluter Kult. Ja.
Und das noch. Also das wird, glaube ich, in die Geschichte eingehen. Also ich würde mich wundern, wenn nicht. Das ist absolut großartig.
Und dieses Barbecue Beer Freedom Shot, sobald das wieder available ist, dass ich so viele Anglizismen rausposaune, das soll nicht irgendwie weltgewandt wirken. Aber sobald das wieder lieferbar ist, bestelle ich mir das. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Und hoffentlich passieren noch mehr solche Sachen. Ne? Also weil das.
Naja, also das Ding ist ja, ich habe das jetzt tatsächlich glücklicherweise gerade erst gelesen. Da kam ein interessanter Artikel zur Art und Weise, wie die Macht sozusagen übergeben wird in Staaten raus. Also jetzt nicht auf judikativer Ebene, sondern so ein bisschen auf praktischer Ebene.
Realpolitisch, als Realakt. Vollzug, naja, also der Jurist würde vom Vollzug sprechen.
Also nee, es hat doch was mit Juristikative irgendwie zu tun, denn es geht um den sogenannten Transition Act aus dem Jahr 1962 oder so. Ha? Und der sagt sozusagen, dass der Übergang in den ersten oder in den letzten 60 Tagen vor dem Januartag da, wo sozusagen die offizielle Machtübergabe ist.
Also so übergabemäßig wie in einer Firma mit Einarbeitung und
genau, es muss 60 Tage Einarbeitungszeit gewährleistet werden, weil es müssen in Staaten, das ist ja anders als bei uns, kann man jetzt sagen, ob das gut ist oder schlecht, 1400 Jobs vergeben werden. Also okay. Da werden ja die Leute aus den Ministerien rausgeschmissen und neue eingestellt sozusagen, 1400. Es ist quasi notwendig, dass dann die Geldströme schon mal übergehen, also dass sozusagen das Kabinett gebildet werden kann, dass Löhne bezahlt werden, dass entsprechende E-Mails übergeben werden, ja, also dass man sozusagen den Kontakt zu den entsprechenden Stellen hat. Dieser ganze Apparat muss schon hochgefahren werden, damit er im Januar sozusagen voll funktionsfähig übergeben wird. So,
ja, verstehe.
Und jetzt ist es aber wie folgt, das wird von einer, einer Behörde geführt, dieser Prozess.
Ja.
Der sogenannte GSA. Kennt man nicht, weiß man nicht, interessiert einen auch normalerweise nicht, aber das ist die Behörde, die das Inventar und sozusagen die Funktionalität der Regierung und der Verwaltungsmacht sozusagen steuert. Da wollte ich gerade sagen,
das ist sowas wahrscheinlich wie die Kanzleramtsverwaltung in einer normalen Ministerialverwaltung wird das sein.
Denke ich. Ja, ja. Genau, okay. Also völlig uninteressant für normale Menschen, aber eigentlich echt, echt wichtig.
Total, so, ja.
Auf Bundesebene. Und die Chefin übergibt sozusagen normalerweise in einem formalen Akt die Berechtigung an den Gewinner der Wahl. Also an den, der offensichtlich gewonnen hat.
Ja, und die Berechtigung, das ist ein offizieller staatlicher Akt, sozusagen.
Genau, und der ist notwendig, damit das alles passiert.
Ja.
Damit sozusagen das Wahlteam die Berechtigung bekommt, die Kontakte bekommt, dass das Geld bewilligt wird und so weiter und so fort. Und
gibt es da irgendeine Story, dass es diesen Transition, was sind das 62, das, also ich kenne mich nicht so aus, aber das war Kennedy-Zeit, oder?
Also ich glaube. Ich dachte, Kennedy wäre noch eins später gewesen, aber es kann sein, dass das, wann ist Kennedy erschossen worden, 65?
63, glaube ich.
Achso, dann kann das Kennedy sein. Also das stand jetzt hier nur in dem Artikel, also mehr im Hintergrund, warum das jetzt zu dem...
Ja.
Nee, 63 war das Gesetz. 63.
Ach, okay, genau. Na, da war es vielleicht durch die Ermordung von Kennedy.
Mit der Begründung, jegliche durch die Übergabe der Regierungsgeschäfte verursachte Unterbrechung könnte Ergebnisse zur Folge haben, die für die Sicherheit und das Wohlbefinden der Vereinigten Staaten und der Bürger schädlich sind. Genau. Und jetzt ist das Problem, die Chefin dieser Behörde ist von Trump intronisiert worden.
Natürlich.
Und die Frau Emily Murphy. Ne?
Okay.
Und die weigert sich einfach. Ne? Murphy folgt Trumps Argumentation, dass die Wahl angesichts von Betrugsvorwürfen und laufenden Klagen noch nicht final entschieden sei.
Okay, gut. Genau.
Ja, das ist ja und sozusagen die beglaubigten Endergebnisse liegen erst am 8. Dezember vor, eine Woche, bevor die Wahlleute quasi ihre Stimmen für den Präsidenten abgeben. Und dann überleg dir, dann hast du sozusagen an dem Punkt 30 Tage Zeit, also bis zum 6. Januar, die komplette Regierung zu bauen. Mit 1400 Stellen, die da vergeben werden müssen und allem, was eingerichtet werden muss, die Büros, die übergeben werden müssen. Also das ist schon...
Ja, also das ist ja... Das kommt natürlich immer mal vor. Ne? Also du kannst dir auch ungefähr vorstellen, was hier in Thüringen los war, als nach Jahrzehnten CDU auf einmal Die Linke in die Staatskanzlei eingezogen ist. Da sind natürlich auch, also jetzt nicht, weil da irgendwas Kriminelles war oder so, aber einfach um die Arbeit schwer zu machen und so einfach, da sind auch Aktenvernichter heiß gelaufen. Da sind teilweise Minister an ihren Schreibtisch gekommen, da stand noch nicht mal ein Computer drauf und so weiter. Ne? Also so wirklich Kindergarten.
Nee, ich sehe die Bilder aus der Untergang, wo man sozusagen sieht, wie das, was war das für ein Amt?
Die Reichskanzlei.
Genau, wie die Reichskanzlei da auseinandergenommen wurde, um die Akten da möglichst loszuwerden.
Ja, ja, na gut. Also
so sah das in Thüringen auch aus. Ja, okay, alles klar. Jetzt haben wir das perfekte Bild zur Demokratie in Thüringen.
Du brauchst mir nicht zum Mund zu legen. Ich habe das ja eingangs schon moderiert, dass es da sicherlich nicht um hochkriminelle Sachen ging. Ne? Aber jetzt zum Beispiel wie... irgendwelche alten Verträge zwischen der Regierung und irgendwelchen, was weiß ich, zum Beispiel mit der Kali und Salz AG da oder irgendwelche alten Verträge oder sowas, hat man ja auch nicht unbedingt ein Interesse, dass da bestimmte Sachen jetzt dem politischen Gegner in die Hand fallen. Ne? Und gerade wenn so undenkbare Sachen passieren, wie dass auf einmal ein linker Ministerpräsident in Thüringen an die Macht kommen soll, da hat man schon ein bisschen was aufzuräumen.
Das ist doch aber Ausdruck davon, dass irgendetwas passiert sein muss, das demokratisch nicht akzeptabel gewesen ist. Weil wenn man eine weiße Weste gehabt hätte, dann würde man es nicht...
Ohne jetzt wirklich Detailwissen zu haben, so manche Sachen kann man ja nachlesen, die kamen dann schon irgendwie hinterher raus, aber wie soll man sagen, es gibt da sicherlich bei jeder Regierung Sachen, die so ein Geschmäckler haben, ne, wie man in Baden-Württemberg sagt, natürlich, oder die auch einfach gar nicht auf irgendwelche vorsätzlichen Sachen hindeuten, sondern einfach auf Inkompetenz und das, was scheiße gelaufen ist. Ne? Das ist ja durchaus denkbar. Also kannst du dir ungefähr vorstellen, was los wäre, wenn jetzt in Sachsen auf einmal die CDU nicht mehr an der Regierung wäre und die Linke da irgendwie ans Ruder kommt oder so, da hat der Herr Kretschmer sicherlich auch einige Akten wegzuräumen, von denen er nicht will, dass da irgendwelche Erörterungen offen liegen. Also ohne, dass da was Strafbares gelaufen sein muss. Aber das ist einfach Sachen, die man dem politischen Gegner nicht zukommen
muss,
lassen
Betonung,
will.
Betonung auf muss.
Muss, ja.
Das und ist jetzt natürlich...
Darf ich?
Ja.
Und die Sache...
Heute habe ich mir gedacht, heute rede ich dir mal rein.
Ja, ist cool. Das hast du alles Recht der Welt dazu. Nur hast du dir verdient.
Nur, alle 30 Folgen darf ich auch
nur,
mal.
Nur was mir dann Stirnrunzeln gibt, ist halt, wenn es diesen Punkt überschreitet, dass es nicht mal irgendwelches Parteiengewäsch und Lancieren ist, sondern dass es wirklich dem Staat gegenüber, dem Bundesland, dem Staat, dem Land gegenüber, dem man eigentlich geschworen hat, zu dem Besten zu wirken, eben nicht zum Besten wirkt, indem man da boykottiert, indem man da Knüppel in die Beine schmeißt, dem Nachfolger und so weiter. Und das ist meines Erachtens dann ein absolutes Handeln gegen den Eid, den man abgeleistet hat. Ne? Also das ist
ja, das selbstverständlich vieler Volksvertreter ist halt auch völlig falsches. Und man merkt es immer wieder, dass es dabei nicht um ihren eigenen Heldenepos geht, sondern sie einfach verdammte Dienstleister für uns alle sind. Hm. Sie sind keine speziellen, besonderen Persönlichkeiten, sie sind einfach nur fucking Dienstleister.
Ja.
Und das müsste man denen immer und immer wieder in den Hinterkopf reinprügeln.
Ja, also so ähnlich wie früher bei einem Triumphmarsch, dem Triumphierenden immer eingeflüstert wurde, bedenke, dass du menschlich bist. Ne?
Ja, so. Oder sterblich. Ne?
Oder sterblich, ja. Das regt mich halt auf. Ne? Und dann, wenn dann jetzt Trump wirklich mit so einer, es war ja eigentlich nicht anders zu erwarten, ne? Dass er persönlich da nicht irgendwie die moralische Einsicht hat, da zum Wohle des Landes zu wirken. Und gerade das wird ja auch von seinen Parteifreunden absolut erwartet gewesen sein, dass der so reagiert. Deshalb frage ich mich, da zittern bestimmt ganz, ganz viele Leute, dass wenn da Trump jetzt geschasst wird, dass da danach auf seinem privaten Twitter-Konto dann, wenn er das jemals aus den Händen gibt, ich habe ja immer gesagt, der Bürgerkrieg entzündet sich nicht bei der Amtsübergabe, sondern in dem Moment, wo Trump sein Twitter-Konto vom Präsidenten abgeben soll. Ne? Ich glaube, das war der eigentlich neuralgische Punkt. Ich glaube, da zittern ganz viele Leute, dass der dann auf einmal Geheimnisse und Sachen verrät, die er in seiner Funktion als Präsident mitbekommen hat, wissen musste, die ihm gesagt werden mussten, die man eigentlich nicht rauslabert. Und das wird noch eine ganz interessante Zeit. Und das führt dann wieder zur nächsten Frage. Stell dir mal vor, du bist irgendwie CIA oder FBI-Chef, bist da jetzt noch in irgendeinem Briefing mit Trump und so weiter, dass du dem da wirklich die letzten prekären Details. Würdest du dir dem jetzt schon verraten, wenn er die danach als irgendwie Munition für irgendwas gebrauchen kann?
Naja, du musst ja.
Ja, boah.
Also bei gewissen Dingen. Ne? Also die Frage ist, ob es da jetzt überhaupt noch Meetings zu wichtigen Themen gibt, wenn er nicht explizit die anberaumt.
Ich weiß es nicht, aber wo ist denn das? Bei Independence Day oder irgendwas, wo dann auch der Präsident da in diese ganzen Alien-Facilities, in die Forschungseinrichtung da reinkommt und sich fragt, wer die das Geld haben, weil er davon noch nie was gehört hat oder so. Also die Frage ist, inwieweit wurde Trump überhaupt von manchen Sachen, die man als US-Präsident sowieso erfährt, schon immer abgeschirmt von verantwortungsvollen Leuten?
Ja, also das ist halt so grundsätzlich die Frage, die ich mir stelle, ob man, beziehungsweise so wirkt das ja, dass man jetzt generell auch nur ausgehalten hat, die Jahre, die er da war. Auch so in der internationalen Politik, weil Biden will ja jetzt auch das Pariser Klimaabkommen wieder unterzeichnen hat ja auch schon die Nachricht gesendet, hier, es ist vorbei, jetzt geht's wieder, jetzt gehen wir wieder zurück zur normalen Realität. Also ich denke, dass das auf vielerlei auch diplomatischer Hinsicht ein erwartetes und erhofftes Ende einer Übergangszeit war. Und ich glaube, wenn er jetzt tatsächlich 4 weitere Jahre bekommen hätte, dann wäre hier einiges ernsthaft kaputt gegangen.
Das glaube ich auch.
Auch so im deutsch-amerikanischen Verhältnis auch so.
Ja, sicherlich. Also da gebe ich dir völlig recht, weil er natürlich da auch noch viel, viel rücksichtsloser hätte agieren können. Ne? In dem Sinne, dass er ja nicht noch die nächste Wahl zu verlieren hat. Ne? Aber gut, die USA, die sind ja, das ist ja so runtergespalten mittlerweile. Also das hat man ja auch schon mal gesagt, also wer jetzt noch Trump-Anhänger ist, den wird auch nichts anderes mehr verschrecken. Ne?
Nee, also, der ist mittlerweile so weit in dieser Spirale runtergedreht.
Ja.
Dem kennst du quasi alles.
Und trotzdem musst du dir überlegen, was der einfach trotzdem von der Legitimationsmacht immer noch hinter sich hat. Den haben 70 Millionen Leute gewählt. Ne? Also das ist ja auch kein Pappenstiel. Und 70 Millionen Leute, von denen einige ein Sturmgewehr zu Hause haben oder was weiß ich, das vergisst man dann immer. Und das gibt natürlich auch den Demokraten zu denken, weil von diesen ganzen, bei Sozialisten würde man sagen, Apparatschnicks, bei den Republikanern, ne, die da die politischen Karrieren und Mühlen durchlaufen haben und diese ganzen, die ganzen Elite-Colleges und was weiß ich, von denen hat natürlich keiner intellektuell und verbal so einen direkten Zugriff zur Volksseele wie Trump. Ne? Das ist ja gerade der Übersetzer. Trump hat den Leuten beigebracht, der hat ihn wieder, hat ihn quasi wie Prometheus das Licht der Erkenntnis gebracht, dass sie endlich erzählen und denken, erzählen können, ohne nachzudenken. Ne? Dass sie endlich sagen können.
Dass es en vogue ist, ja, alles zu sagen.
Ja, ganz genau.
Dass alles geht
ganz
im
genau.
Endeffekt.
Und das ist eine absolute Kulturleistung, die er in den Augen von vielen Wählern da gebracht hat. Ne? Dass dieses ganze amerikanische, du hast ja da wirklich immer eine absolut
das ist genau, also wenn wir zur
Kette, ne? Dass du dreckige Witze machen darfst, dass du rassistisch sein darfst, dass du dich politisch äußern darfst, wo du es eigentlich nicht solltest. Das sind ja alles komplette No-Gos, wenn du eine Konversation in den USA führst.
Wenn wir über Kulturleistung sprechen, wenn wir über Kulturleistung sprechen, dann ist das vergleichbar mit dem Anzünden der Bibliothek von Alexandria. Ne? Also, dass wir das Wort Leistung hier nochmal ein bisschen definieren. Ne?
Ja, ich hab gesagt, in den Augen der Leute eine Kulturleistung. Ne? Mhm. Und ich sehe es natürlich nicht so, dass man in einer Konversation rassistisch sein darf oder irgendwas. Ne? Aber es gibt viele Leute, die haben kein Problem damit, so zu sein. Und Trump hat denen eben dieses Feuer gebracht, dass man es jetzt irgendwie sein darf. Und ich hoffe, dass er dafür, um im Bild zu bleiben, an Ketten genagelt ans Gebirge wird und da jeden Tag die Leber für rausgerissen kriegt. Ne?
Ich glaube eher, dass er in 4 Jahren wieder auf dem Absatz steht und wieder versucht reinzukommen.
Ja,
ins Weiße
Haus. Denke ich auch. Und das ist natürlich mit 70 Millionen Leuten im Rücken. Also da bist du bei den, wärst du wahrscheinlich bei vielen Präsidentenwahlen wärst du da vorne dabei gewesen. Ne? Und davor haben die Republikaner natürlich auch irgendwie Angst. Was meine Hoffnung ein bisschen ist, dass selbst jemand wie eine Richterin, die da jetzt noch in den obersten Gerichtshof gehievt wurde und so weiter, dass die so viel Anstand haben und jetzt, obwohl sie es nicht mehr müssen, falls da wirklich irgendwie eine Frage hochstilisiert werden sollte bis zum obersten Gericht oder zu irgendwelchen obersten Landes- oder Bundesstaatengerichten, dass die dann die Gelegenheit ergreifen und Trump halt loswerden wollen. Ne? Weil natürlich sind das nicht Leute, die ich mag, Republikaner oder so weiter, aber selbst da gibt es ja auch anständige und zurechnungsfähige Leute, die den Trump lieber heute als morgen loswerden wollen. Und die Gelegenheit ergreifen in so einer Situation, wo es nur an ihn hängt, ob der Daumen hoch oder runter geht, ist natürlich absolut gar keine juristische Entscheidung. Ne? Aber da hatten wir ja
aber
auch
das
schon mal
ist
diskutiert, dass da nicht so juristisch gedacht wird oder dass die Gerichte dann nicht so juristisch bewertet werden. Ja.
Aber es ist natürlich, es kann natürlich auch, also da spielen jetzt mehrere Faktoren wieder rein. Inwieweit ist es realistisch, dass er da noch irgendwas dreht? Ich glaube, mit Blick auf das Ergebnis eher unrealistisch. Also es ist jetzt nicht so, dass wie bei George W. Bush und Al Gore dann ein paar Stimmen in Florida entscheiden, wer Präsident wird. Also man kann es halt auch schlecht legitimieren zu sagen, nee, Trump hat gewonnen. So, das Gericht muss das jetzt kippen, weil es geht ja gar nicht, was da
ich habe aber gewonnen. Ne? Also mehr besteht ja die Argumentation.
Genau,
jetzt eigentlich
genau.
Also es ist ja völlig klar, dass in einem Riesenland wie den USA, dass da mal in irgendeinem Wahlbüro oder Auszählungszentrum, dass da mal eine Software glitscht oder irgendwas. Ne? Das ist ja, das kann ja absolut passieren. Interessant finde ich, dass da wirklich jetzt so in der Berichterstattung wie in so einem Drittweltland, ne, dass da die OSZE versichert, dass sie keine Unregelmäßigkeiten im größeren Stil wahrgenommen hat. Ne? Das stimmt wie
irgendwie. Ey, ohne Scheiß, ich bin vor ein paar Tagen aufgewacht und dann war da der Artikel OSZE sieht Wahlbetrug. Ich dachte so, es kann jetzt nicht wahr sein, weil ich habe es tatsächlich fast erwartet, dass der Artikel die USA ist. Nein,
ach so.
Es war in Weißrussland. Aber ich habe es fast erwartet, dass da jetzt irgendwas passiert ist, weil das Thema so allumfassend ist und historisch gesehen ja auch gewachsen ist. Also es ist jetzt nicht so, dass zum ersten Mal dieser Vorwurf aufgekommen ist von Seiten der Trump-Administration, dass da Wahlbetrug existiert. Also das ist ja schon im kollektiven Bewusstsein der Staaten. Aber
wie du schon sagtest, ne, also damals bei Bush gegen Gore, ne, war es, glaube ich, da ging es halt um die Auszählung in einem Bundesstaat letztendlich. Auf die Frage hat sich dann runter reduziert vom Supreme Court. Und hier geht es um 5 oder 6 Bundesstaaten. Ne? Das ist halt auch juristisch ein riesen dickes Brett zu bohren. Ne? Da erst mal bis vor die obersten Bundesstaatengerichte zu kommen und dann irgendeine Rechtsfrage daraus zu subtrahieren, die dich vor den Supreme Court bringen kann. Also das ist eine wahnsinnige juristische Manpower und Denkpower, die du da brauchst, die Republikaner sicherlich in ihren Reihen haben, aber da müsste wirklich systematisch riesengroß was vorgefallen sein und das hätten die jetzt schon als Munition verwendet, bin ich mir absolut sicher. Also ich bin etwas enttäuscht davon, was von den Republikaner-Juristen bis jetzt kommt.
Also. Naja gut, man weiß ja nicht, was da noch in der Hinterhand ist, falls noch irgendwas realistisch umsetzbar ist. Das Krasse ist ja, ich finde diese Dramaturgie, die Trump da durchgeführt hat während der, der Wahlnächte, also so den ersten paar Stunden, beziehungsweise auch im Vorfeld, finde ich eigentlich total schlau. Er hat ja sozusagen, als vermutlich seine Analysten ihm dann mal erklärt haben, dass es sein könnte, dass sie die Wahl verlieren, hat er dann geäußert, dass die Wahl für ihn nur verloren werden kann, wenn es Wahlbetrug gibt.
Im Vorfeld damit ist der Wahl jetzt schon.
Genau, damit ist der Flock eingerammt worden. Ja. Und dann sozusagen zum Zeitpunkt, es gab ja während dieser Wahlauszählungssituation, gab es ja so einen Moment, wo es aussieht, als ob Trump sicher gewinnen würde. So, also klar, da war irgendwie die Hälfte der Staaten war dann schon durch und da sah es alles sehr positiv für Trump aus. Er hatte Florida gewonnen, ein Achtungserfolg, mit dem die Demokraten nicht gerechnet hätten beispielsweise. Ja. Und da gab es noch viele Staaten, die Briefwahlergebnisse noch hinzufügen mussten. Und da von Trumps Seite dann aus zu sagen, ja, die Wahl ist de facto gewonnen und seinen glühendsten Verehrern sozusagen zu signalisieren, so, wir haben es geschafft. Und dann in den nächsten Stunden zu sehen, wie dann dieser Fraud quasi vor ihren Augen passiert. Ne? Also zu sagen, hier, es ist ein Erdrutschsieg, es ist großartig, schaut, was passiert. Und plötzlich sozusagen zu sehen, wie die letzten wichtigen Bausteine kippen und denen, die sozusagen in diesem gedanklichen Konzept auch ganz tief drin sind, damit zu suggerieren, alles, was Trump sagt, ist richtig, es passiert gerade vor unser aller Augen, seht her, und dann sozusagen auf dieser Kampfbasis dann E-Mails zu versenden. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Original-Podcast auch gesagt hatte. Es sind ja dann 28 E-Mails rausgegangen an die Leute, die sozusagen den Newsletter abonniert haben von Trump, wo dann tatsächlich mit so Kampfeslyrik gearbeitet wurde, um die Dringlichkeit der jetzt notwendigen Aktion beschworen wurde, der Kampfesgeist geweckt wurde von den loyalsten und treuesten Anhängern und Geld gesammelt wurde für Prozesse übrigens auch. Also direkt mit Spendenlink hier überweist uns Geld dafür, dass wir jetzt sozusagen diesen Fraud bekämpfen können.
War da nicht eine Sache, dass da im Kleingedruckten noch irgendwas stand? Nämlich, dass da ein gewisser Teil dieser Spende gegen den Fraud auch zum Tilgen von Wahlkampfschulden benutzt wird. Irgend sowas habe ich gelesen.
Ist ja vorhersehbar, oder?
Ja, klar. Aber das ist, glaube ich, nicht den Leuten, die da jetzt in ihrem Brass auf die Wahl von Biden da Geld spenden, irgendwie bewusst, dass das für Zeug aufgewandt werden soll, was schon scheiße gelaufen ist. Also was quasi schon, ich bleibe mal im heutigen Bild, down the drain ist.
Ja.
Irgendwie. Also das ist schon geil. Aber ist natürlich trotzdem immer noch ein Riesenpotenzial, ne? Was er da irgendwie zünden kann wie soll man sagen, es ist ja eigentlich nur Chaos stiften. Ne? Um was anderes geht es da ja gar nicht.
Ja, aber ich finde das rhetorisch Auch weil es jetzt so gut gepasst hat, gerade mit der Entwicklung der ja. Stimmen
während der Wahl. Ja, eben.
Ich finde das einfach großartig inszeniert. Also das zieht natürlich.
Ja, und also wie es manchmal im Theater ist, ne? Es ist ja am Ende noch viel, viel besser gelaufen, als es inszeniert wurde.
Ja.
Ne? Also die sind ja davon ausgegangen, okay, laut Umfragen haben wir keine Chance, dann Feurio, preschen wir nach vorn und hauen das halt raus, dass die Wahl nur mit Betrug zu gewinnen ist.
Und diese 70 Millionen ja. glauben das jetzt und in 4 Jahren ist dann, also bis diese nächste Wahl ist, gibt es dann quasi sozusagen einen erbitterten Kampf darum, ihn in 4 Jahren wieder dort zu sehen. Ich kann mir das schon vorstellen, dass diese 70 Millionen jetzt sagen, dieses verdammte Establishment hat uns schon wieder unsere Bestimmungsgewalt gestohlen und dass das jetzt auch für Trump, für Biden eine furchtbar schwierige Zeit werden wird.
Ja, also da ist auf jeden Fall so ein Vergeltungsgedanke dahinter und das ist so ein langwirkendes Gift, was Trump geschafft hat, den Leuten zu injizieren, dass jetzt nicht so im politischen Tagesgeschäft nächste Woche irgendwie untergehen wird oder so, sondern die Leute konservieren sich den Brass, bis sie das nächste Mal an die Wahlurne treten. Ne? Und da muss dann, glaube ich, schon jemand vom Kaliber, wie soll man sagen, ja, eher fast wie damals so ein Heilsbringer wie Obama dastehen, ne? Um dagegen anstinken zu können. Also das ist wirklich die düstere Version, die man da haben muss. Dass jetzt nicht 4 Jahre Trump die Übergangszeit war, die man überstehen musste, sondern Biden noch mal eine kurze Pause ist vor der richtigen Scheiße, die da kommen wird. Und das ist wirklich eine Horrorvision, aber absolut nicht von der Hand zu weisen, oder?
Also ich sehe das als eine sehr reale Bedrohung an. Und Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass von einem auf den anderen Tag der aggressive, militante Trump-Unterstützer aufhört, aggressiv und militant zu sein.
Da müsste sich rein gesellschaftlich und ökonomisch in den USA so viel zum Guten wenden, dass da viele Leute ihren Brass verlieren. Und da glaube ich nicht dran, dass das innerhalb von 4 Jahren passieren kann. Also ich glaube nicht dran, dass es überhaupt passieren wird, aber dass das innerhalb von 4 Jahren passieren kann, glaube ich nicht. Aber man muss auch ehrlich sagen, natürlich sind nicht 70 Millionen Trump-Wähler solche kompletten Vollidioten. Ne? Da sind auch viele dabei.
Nein. Das nicht, aber es braucht doch keine 70 Millionen.
Da sind auch viele dabei, die wissen, dass Trump ein absoluter Vollidiot, dass der ein Moron ist, ne? Die wissen das, aber denen ist halt wichtig, dass es gegen Abtreibung geht. Weißt du, so diese One-Issue-Voter. Die wählen den dann halt deshalb. Ne? Denen geht es nur um das Waffenrecht oder Leute in Florida, denen sie eingebläut haben. Joe Biden ist quasi das Äquivalent zu Fidel Castro oder Kim Jong-il.
Ne? Aber Leuten, denen man sowas einbläuen kann, die kann man doch für alles haben, im Endeffekt. Wenn sowas möglich ist, wenn man mit dem Stichwort Sozialismus also ein derartiges Feindbild erzeugen kann bei 2 konservativen alten Männern.
Ja.
Also es sind ja 2 konservative alte Männer. Das ist ja, ist also ja nicht Biden, so, dass Joe Biden jetzt ja irgendwie der krasseste progressive Liberalste von allen ist.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja von den Demokratenkandidaten, glaube ich, ist er fast der konservativste gewesen, oder?
Ja,
also genau. Also es ist jetzt nicht Bernie Sanders oder irgend so jemand. Das ist schon klar. Also bei Bernie Sanders, da hätte so eine Rhetorik, wäre zumindest näher an der Wahrheit gewesen als bei Joe Biden. Ne? Absolut, wobei der natürlich auch kein Sozialist ist oder irgendwas. Aber das ist natürlich, hatten wir ja auch schon mal besprochen, sogar an einem Podcast, der es, glaube ich, auf Spotify geschafft hat.
Einer der wenigen.
Dass natürlich die Definition von Sozialismus und Kommunismus in den USA dass das natürlich was komplett anderes ist, als man das jetzt wissenschaftlich oder realpolitisch betrachten würde mit Leuten, die mal Sozialismus irgendwie erfahren haben. Ne? Das ist schon klar. Aber jemand, der da aus Venezuela oder aus Kuba irgendwie im Exil wohnt, weil er früher die Familie Bacardi in Kuba zu doll unterstützt hat oder irgendwas, da hat in Kuba natürlich nichts zu lachen, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und dass das für solche Leute ein Schreckgespenst ist und dass da so eine Stimmung, solche Stimmungen, die fasst der Trump halt instinktiv auf. Ne? Also wo es was zu vergiften gibt, da pisst der rein und macht halt sein Ding, ne? Ohne dass es manchmal strategisch ist. Also der wird sicherlich von Strategen wie ein Werkzeug, wie ein Übersetzungstool in den Schlamm des des konservativen Wahlfleisches hinein wird er da sicherlich benutzt von irgendwelchen Strategen, das ist schon klar. Aber so funktioniert das eben. Ne? Also wie du damals schon sagtest, öffentliche Bibliotheken sind auch Sozialismus in US-amerikanischer Definition. Ne?
Ich verstehe diese ganze Wahrnehmungskultur da nicht, dass alles, was sozusagen positiv für das gemeine Volk wäre, schlecht ist. Also dass man da das wirklich von der Pike auf gelernt bekommt, scheinbar, dass alles, was dem allgemeinen Menschen zukommt, der nicht in den Hamptons lebt, dass das schlecht ist. Ich verstehe es nicht. Unfassbar.
Ja, also,
wenn du die Bilder aus den Staaten
siehst. Das ist halt eine völlig bis ins letzte End solidarisierte Gesellschaft, in der Gemeinsinn absolut keine Rolle mehr spielt, bis auf diesen total übergeordneten Nationalstolz. USA, USA, USA. Weißt du? Der aber nicht mehr zivilgesellschaftlich zurückwirken kann. Ne? Das meine ich. Und davon sind bis zu 70 Millionen Amerikaner eben erfasst, ne? Von dieser totalen Entsolidarisierung. Es gibt natürlich einen Haufen Leute, die sich in USA in ehrenamtlichen Sachen aufopfern, ne? Die in Suppenküchen arbeiten und so weiter. Natürlich gibt es das in USA, aber das sind tendenziell weniger Trump-Wähler. Ist einfach
so. Ja, aber die gibt es ja bei uns trotzdem. Also oben auf unser Sozialsystem.
Ja, aber der Trump-Wähler ist einfach eher so diese Attitüde, da würdet ihr halt entgegenkeifen, weil mir hat da auch keiner geholfen.
Ja? Und so. Dazu kommt ja auch noch, Trump wird sicherlich auch die Leute auf sich vereinen, denen es nicht passt, dass die weiße Mehrheit in den Staaten verloren ist. Also das ist das. Die Staaten nicht mehr mehrheitlich weiß sind.
Ja, genau. Und darüber sinnieren sie nach, indem sie beim Taco Bell ihren Burrito von einem Migranten gereicht bekommen.
Ne? Genau.
Ja, na klar.
Also, das ist genau wie die Nazis, die bei uns Döner essen.
Ja, Dönerskins.
Dönerskins.
Nenne ich sie immer. Gibt es, glaube ich, sogar irgendeinen Rechtsrocksong, der so heißt, habe ich mal in einem Verfassungsschutzbericht gelesen. Aber ja, also ist... absolut, absolut richtig. Also da liegt man in der Analyse überhaupt nicht auseinander. Aber eben da einen Kommunikationstunnel zu den Mannschaften gebohrt zu haben, das ist die große Leistung von Trump für die Amerikaner.
Ja? Also ich glaube, die große Leistung ist, erkannt zu haben, dass es viele, viele Menschen gibt, die sehr, sehr negative Gedanken und Einstellungen haben und sie aus Pietät oder aus Angst gesellschaftlich geächtet zu werden, bisher nicht gesagt haben und dass durch die Öffnung dieser Schleuse da unfassbare Energie frei geworden ist, weil genau das jetzt möglich ist.
Das sage ich ja, und es kommt den Leuten vor wie eine kulturelle Befreiung.
Ja.
Man kann sich endlich hinstellen und wenn der US-Präsident sowas sagt, warum soll ich das dann nicht mehr sagen dürfen?
Ne? Ja.
Und das ist halt... ja, also keine Ahnung, das ist ein Kultursturz, der ist fast nur mit von der Antike ins Mittelalter vergleichbar. Also ganz im Ernst.
Also ich finde, wir befinden uns da echt an einem historischen Wendepunkt momentan. Also das Jahr 2020 ist ein absolutes Wendejahr, finde ich.
Ja, also
in jeglicher Hinsicht, weg von der Globalisierung hin zur Nationalisierung, weg in der westlichen Diskurskultur. Also ich sehe das jetzt auch nicht als Ende des Populismus. Ich habe da letztens einen Artikel gesehen, der fragte so optimistisch, ist die Abwahl von Biden jetzt endlich das Ende des Populismus? Nein, das ist der Anfang des Populismus. Der erste große Beweis in einer westlichen Demokratie, dass man damit sozusagen grundlegend Gesellschaft verändern kann.
Ja, und das ist es ja auch. Also ich meine, wir müssen auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also jetzt mal von der persönlichen Lebensleistung von Biden, vor der ich echt Achtung habe und was der alles mitgemacht hat in seinem Leben und so. Aber davon mal abgesehen, wer ist denn da von den Demokraten gewählt worden? Also wenn das Beste ist, was die Demokraten gerade aufzubieten haben, ne? Und Biden ist ja auch nur gewählt worden, weil dem jemand wie Trump gegenüberstand.
Ja,
ne?
Ja, also und Biden ist der Anti-Trump-Kandidat.
Ja, das musst du ja auch ehrlich sagen, dass er von ganz vielen der 74 Millionen Wähler oder 75 Millionen Wähler mittlerweile fast, glaube ich, ne, dass der dann als kleineres Übel betrachtet wurde und nicht als Ideallösung.
Aber gut, das ist ja in Deutschland immer so in der Wahl.
Ja, gut, aber ich meine jetzt bei der nächsten Bundes...
Ich meine, wen wählen wir als nächstes Jahr? Also ist es nächstes Jahr?
Nee. Nächstes Jahr ist Bundestagswahl, ja.
Genau, so. Nächstes Jahr. Wen wählt man denn da? Wer wird denn?
Ja, aber du hast
welche Optionen haben wir denn?
Ja, du hast zumindest als strategisch denkender Wähler hast du mehrere Optionen. Ne?
Also, ja, du hast
Gott bewahre, dass eine der Optionen Friedrich Merz sein wird.
Ne? Das ist doch das Ding.
Aber,
das
wird aber ja trotzdem
die hast Option du, vermutlich, oder?
Ja, wer wird's? Ja, bei SPD ist hier unser Finanzminister, ne? Denke ich mal. Olaf Scholz bei der SPD.
Ist das jetzt besser?
Ich sag nur, du hast Optionen. Dann ist eine ernstzunehmende Position eine starke grüne Kandidatin oder ein grüner Kandidat, Habeck oder sowas, ne? Ist auch ernstzunehmende Option als Kanzler. Und dann noch von der CDU. Da hast du zumindest schon mal in verschiedenen miteinander durchgeführten Koalition verschiedene Szenarien.
Das ist wie bei South Park die Wahl zwischen einem Riesenklistier und einer Kotstulle.
Ja, würde ich glaube ich immer das Klistier nehmen. Nicht, dass ich da irgendwie spaßig veranlagt bin, aber wenn es um Kacke geht, bin ich immer eher für Output als Input.
Ja. Ja.
Ja, aber das ist ein schöner Eingangssatz für den Podcast, glaube ich. Ja, aber natürlich, klar, aber verstehst du, was ich meine? Also du hast da ja schon mehrere Optionen irgendwie. Also würde ich jetzt nicht so vergleichen. Also es ist dem Wähler hier mehr erlaubt, strategisch zu denken mit seiner Wahl.
Das ist schon richtig, und es werden weniger Wahlstimmen vernichtet, de facto.
Ja, aber natürlich gebe ich dir recht, sollte sich das jetzt mal bar von einem grünen Kandidaten irgendwie auf eine Wahl zwischen Merz und Scholz zum Beispiel hinauslaufen, dann wäre das natürlich auch eine Wahl des kleineren Übels jetzt von meinem.
Das ist ein absolutes Horrorszenario. Die sind beide absolut grauenhaft.
Ja, da gebe ich dir recht, klar. Also das ist schon. Also ich finde es ja auch ein bisschen niedlich, ne, wie sich der Merz da jetzt so in eigenen Verschwörungstheorien ein bisschen suhlt, weil das CDU-Establishment ihn verhindern will. Er weiß, als ob er irgendwie ein kantiger, junger Revoluzzer ist und das altgebackene Establishment will ihn irgendwie verhindern. Ne? Da ist er einfach nur auch ein stinkkonservativer Investmentbank-Arschlecker. Ne?
Also ich seh den irgendwie immer, wenn er irgendwo steht, in einer Art kaiserlichem Ornat.
Er hat für mich rein physiognomiemäßig, also hat er solche Degenerationserscheinungen. Ne? Also ich sehe dieses Kaiserliche oder Königliche in ihm nicht in einer gewissen Würde oder Haltung, sondern in eher in einer Art von einer
Selbstwahrnehmung.
Degeneration des Habitus und des Verbalen bei ihm. Ne?
Also ich, hat er eine Habsburger Schnauze oder hat er einen kürzeren Arm?
Auf jeden Fall hat er eine Bluterkrankheit für mich, wenn ich das sage. Nee, aber jetzt mal von diesen persönlichen Beleidigungen abgesehen irgendwie. Der ist wirklich für mich jemand, von dem ich so, wenn man da bei Herrscherhäusern bleiben würde, einen Satz erwarten würde wie, na, wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen. Ne?
Also, aber nicht aus Dummheit, sondern aus absoluter Kalkulation. Aus
absoluter Kalkulation, ne? Wie der Obdachlose damals, der sein Notebook, der das Notebook von Friedrich Merz gefunden hatte, das abgegeben hat und dafür ein signiertes Buch von Friedrich Merz bekommen hat als Finderlohn. Aber todernst, ne? Und das weiß ich nicht, dass das offenbart natürlich da
Charakterzüge. Das ist wie bei dem chinesischen Spruch, ne? Schenkst du einem Mann einen Fisch, dann machst du ihn für einen Tag satt, und wenn du ihm das Angeln beibringst, dann ernährst du ihn den Rest seines Lebens. Ne? Also das war einfach die gütigste Tat, die er sich vorstellen konnte. Ne?
Ja, genau. Und er dachte halt, es ist eine Angel, dabei war es ein Stapel Klopapier, was er ihm geschenkt hat. Ne?
Nee, oder ein Stein. Ein Stein, mit dem man dann einfach versinkt in den Tiefen. Nee,
aber auch wie unfähig da ist, sich in die Welt von anderen Menschen reinzudenken. Ne? Der Obdachlose, der hat dann hinterher ganz freimütig gesagt, ey, hätte der mir 15 Euro für eine Kiste Bier gegeben, da wäre ich der glücklichste Mensch der Welt gewesen und hätte gesagt, ey, was für ein geiler Typ, ne? Aber was soll ich mit so einem scheiß Buch? Soll ich das meinen Kumpels vorlesen oder, ne? Also, also Friedrich, Gott verhindere Friedrich Merz, um Gottes Willen. Also, nicht, dass der auch 70 Millionen Wähler kriegt hier in Deutschland. Aber zum Glück wird ja immer noch der Kanzler in Deutschland vom Parlament gewählt und nicht vom Volk. Da bleiben dann immer noch so ein paar Zwischenlösungsschritte möglich.
Naja, theoretisch könnten die Wahlmänner sich ja auch umentscheiden.
Theoretisch.
Also rein theoretisch könnten sie das, ne? Und wenn Trump jetzt sagt, ich bestech einfach jeden. also mal ganz realistisch betrachtet, die sind ja nicht daran gebunden, was das Volk sagt, oder?
Ich habe mich damit beschäftigt, nämlich damals, als die erste Wahlmännerwahl von Trump anstand. Und da weiß ich, ich hatte mich damit beschäftigt und da weiß ich, dass theoretisch hätte die Möglichkeit bestanden, dass die Wahlmänner gegen Trump stimmen. Aber jetzt warum, wo das festgelegt ist, das weiß ich im Moment gerade nicht mehr. Also diese ganz leise Hoffnung hatte ich irgendwie, daran kann ich mich noch erinnern. Ja, aber dass dann die ausgesuchten Wahlmänner der jeweiligen Partei dann so viel Anstand aufbringen, das ist natürlich illusorisch. Ne?
Also ich würde tatsächlich rechne ja mit allem dieses Jahr.
Und wäre natürlich auch in dem Sinne dann sozusagen dem Wahlsystem gegenüber, wie soll man sagen, nicht legitim. Ne? Weil ja eigentlich der Deal ist, die Wahlmänner, die da hingeschickt werden, wählen den, von dem sie hingeschickt wurden.
Das ist ja nicht der Deal. Wenn in der Verfassung steht, dass sie, wenn da nicht drin steht, dass sie gebunden sind an die parteilichen Zwänge.
Nein, ich sag, das ist der Deal. Ich habe nicht gesagt, das ist die gesetzliche Vorschrift, aber das ist der Deal, der durch die US-Geschichte bis jetzt so war.
Ja, aber Trump ist doch der Dealmaker.
Ja, meine Güte. Natürlich, klar. Da wird uns noch ganz viel erwarten mit dem Donald. Absolut unterhaltsames, absolut erschreckendes. Und ich bin froh, da Zeitzeuge sein zu dürfen. Zu müssen.
Ich bin sehr unfroh, dass ich da Zeitzeuge sein muss, weil ich der Meinung bin, dass das ein schlimmes Zeichen für unser nächstes Jahrzehnt ist. Und ich bin eigentlich froh, dass man mal einer historischen Entwicklung teilhaftig wird, in der man merkt, dass es was Historisches ist. Wobei 2001 hat man das auch gemerkt, leider. Und dass die Nachwehen spüren wir ja alle. Also das hat ja unser Leben auch grundlegend verändert. Ich bin pessimistisch genug zu sagen, dass Trump wiederkommt. Ob er es dann schafft, weiß ich nicht, aber er wird in 4 Jahren wieder auf dem Präsentierteller sitzen und versuchen, da seine Leute. Vielleicht so als Fazit von meiner Seite, dass das Trump-Getier ist noch nicht überwunden.
Ja, das ist dann eine Frage, wie ist die republikanische Anhängerschaft strukturiert? Ne? Weil ich glaube, es ist in 4 Jahren ist Trump einfacher zu verhindern
als jetzt.
Auf der Vorstufe, dass er den Kandidatenstatus nicht erreicht innerhalb der Republikaner. Das ist einfacher zu verhindern, als wenn er einmal Präsidentschaftskandidat ist, dass er dann gewählt wird. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also, dass da irgendein Republikaner gegen ihn antritt, der die, sag ich mal, zurechenbaren Truppenteile der republikanischen Wählerschaft irgendwie Trump gegenüber weit genug auf seine Seite ziehen kann, dass sich Trump da parteiintern nicht als Kandidat durchsetzen kann.
Aber die Frage ist, wer kommt dann, ne? Und das ist dann abhängig, wenn die Republikaner
sagen, okay, das ist die Frage, wird es ein Anti-Trump sein, der total präsidial auftritt und das Potenzial hat, auch demokratische Wähler auf seine Seite zu ziehen? Oder wird es jemand sein, der dann noch einen draufsetzt bei Trump? Wobei ich mir das nur eine theoretische Frage... Ja, ich würde gerade sagen, das ist nur eine theoretische Frage für mich. Ich wüsste nicht, was der dann noch machen soll, außer vielleicht ein Xi Jinping vor laufender Kamera einen reinzuhauen oder so. Ne? Also, aber verstehst, was ich meine?
Ja.
Also ich glaube, auf dieser vorgelagerten Stufe, da bestünde mehr Hoffnung, Trump in 4 Jahren zu ver... Und vielleicht, ja, keine Ahnung, besteht ja auch noch, also ohne jemandem was Schlechtes zu wünschen, aber auch noch die biologische Hoffnung, dass er da in 4 Jahren vielleicht einfach altersmäßig nicht mehr in der Lage ist.
Ja, vielleicht wird er auch einfach umgebracht vom Secret Service. Ne? Obama hat ja Osama Bin Laden ausgeschaltet, vielleicht schaltet Biden jetzt Trump aus.
Das wird langsam ein bisschen zum Verschwörungspodcast hier. Ne?
Mir ist gerade eingefallen, so gern ich diesen Podcast jetzt endlich beenden würde. Ein Thema würde ich gerne trotzdem nochmal ansprechen, und das ist der Bergkarabach-Konflikt.
Okay.
Da hat ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, System of a Down hat jetzt neue Musik produziert, nach 15 Jahren, und zwar um die armenische Seite im
aber so neu sind die Songs ja auch nicht irgendwie, ne? Habe ich jetzt irgendwo gelesen.
Okay, keine Ahnung. Ich dachte, die haben das jetzt spontan dazu aufgenommen. So war das.
Ja, das ist natürlich die Erzählung im, wie soll man sagen, im Promotext ist natürlich so anhand einer aktuellen Entwicklung natürlich ergibt da mehr Sinn. Aber also die Songs sollen wohl älter sein, als man denkt.
Na prima.
Wie findest du sie?
Scheiße. Also musikalisch ist es echt nichts, aber
ich finde, das klingt wie eine Band, die Hits von System of a Down imitieren will und es irgendwie nicht schafft.
Genau, und ich denke mir halt, das ist eine gute Message, und ich finde es gut, dass sie das tun, was sie da tun, und damit sozusagen Geld sammeln für die armenische Bevölkerung in Arzach. Aber musikalisch, also es gibt scheinbar wirklich einen Grund, warum die 15 Jahre nichts mehr gemacht haben und auch gesagt haben, dass sie eigentlich nichts mehr machen wollen. Weil sie es nicht mehr können, scheinbar.
Ja, also das ist, also jetzt rein geopolitisch irgendwie gesehen, ist das natürlich echt eine Region, die schon so oft am Arsch war und irgendwie Spielball von irgendwelchen geopolitischen Interessen und Stellvertreterkriegen und so war. Also es gibt so ein paar Regionen auf der Erde, wo sich wirklich halt wirklich kein Schwein drum kümmert. Ne?
Ja.
Und da ist halt Bergkarabach, dort die Gegend irgendwie immer so ein Unruhe- und Krisenherd gewesen, wo einem wirklich einfach nur die Menschen total leid tun können. Ne? Also in so einer wunderschönen Gegend halt. Ne? Also ich habe da neulich mal ein Fotoband gesehen aus der Gegend da. Das ist ja wirklich auch total eigenen Charme da. Und man möchte da am liebsten mal hinfahren. Und
ja, würde ich auch sehr gerne. Ja, das ist richtig.
Und überhaupt diese ganzen Regionen, wenn man noch ein Stück weiter geht, da im
Georgien so. Ne?
Ja, und Kaukasus und so weiter. Und Georgien an sich, also ist ein Land. Gut, das ist ja in Mode gekommen. Ein bisschen im Kulturbürgertum, jetzt durch Corona ausgebremst natürlich. Aber einen Georgien-Urlaub machen natürlich viele.
Grade. Ist das so, ja?
Ja, ich habe viele Kumpels, die da jetzt mal wandern waren und so. Und mega schönes Land, und mich hat Georgien irgendwie schon immer fasziniert, also im Bösen wie im Guten. Ne? Also natürlich, wenn man dran denkt, von Stalin, die Führungsriege, ne? Da waren ja ganz viele ethnische Georgier dabei. Und aber auch rein wissenschaftlich und kulturell. Ne? Also wenn man da, ich habe der georgische Knoten, habe ich neulich ein Buch gelesen, darüber von jemanden, der da studiert hatte. In Georgien und was der da so schildert, und also allein auch diese georgische Volksmusik oder auch habe ich was gelesen, die arbeiten dort in der Medizin mit Bakteriophagen, ne? Also wenn du da eine Erkältung hast oder irgendwie sowas, einen bakteriellen Infekt, da ist es gang und gäbe, dass du da zum Arzt gehst und in die Apotheke, und da bekommst du einen Virencocktail und kein Antibiotikum, sondern das sind Viren, die dann Bakterien ausschalten. Ne? Und da sind jetzt ganz viele amerikanische und deutsche Professoren und so und lassen sich da fortbilden und so weiter. Also total interessant. Also das ist schon vor 100 Jahren entwickelt worden, das Konzept. Ne? Und forscht da Georgien schon dran rum. Also schon immer so ein Land gewesen, was ganz viele eigene Wege geht. Gell? Natürlich auch wahnsinnig geile Fußballer immer aus Georgien gewesen. Haben auch bei Carl Zeiss Jena gespielt. Lomaya zum Beispiel, der Torwart.
Daher kommt dein Interesse an Georgien. Siehst
ja,
du
das ist so einer der Punkte, warum es wieder aufgewacht war. Aber insgesamt im Kaukasus ist schon diese Region da unten wenn man.
Na, sieht. Und da sind wir jetzt auch wieder bei dem Bild, das du vorhin gemacht hast, mit an das Gebirge nageln oder ketten und Leber fressen lassen. Das war ja auch im Kaukasus.
Genau. Und Prometheus, ja, das war auch im Kaukasus. Ne? Ja, ja, also das ist schon. da hast du noch einen richtig, richtig dicken kulturbürgerlichen Punkt eingefahren hier gegen Ende des Podcasts.
Bam, haha, genau.
Auf jeden Fall. Nee, und also da würde ich wirklich unglaublich gern mal hin. Und habe auch einige Bücher gelesen, auch so Romane, die da in der Gegend da unten spielen. Und da möchte man das sicherlich mal sehen, klar. Und Eduard Shevardnadze zum Beispiel ist auch ein Politiker, der in Deutschland immer ganz hoch angesehen war, ne? Teilweise zu Recht, teilweise.
Gut, jetzt haben wir den Konflikt zwar mehr oder weniger nicht besprochen, aber.
Ja, also das ist natürlich wieder ein. Ja, ich weiß nicht, wer da wieder angefangen hat mit Stänkern, aber eine ganz große Rolle spielt natürlich Erdogan da in dem Gefüge. Ne? Putin als lupenreiner Demokrat hat da natürlich auf der anderen Interessenseite auch nicht. Wie soll man sagen, auch nicht alle moralischen Bonuspunkte auf
also
seiner Seite.
Man kann vielleicht sagen, dass es furchtbar ist, wie da mit 100.000 Menschen gespielt wird, die in diesem Gebiet leben.
Absolut. Und vor allem Menschen in einer Region, die dem Rest der Welt im Prinzip scheißegal ist.
Ne? Ja.
Weil sie noch nie in ihrem Leben davon gehört haben, außer jemand, der mal die Tagesschau guckt oder so. Und,
ich kenne die Region auch nur, weil ich, das ist kein Witz, so ein Weltatlas immer auf dem Klo liegen hatte in meiner intensiveren Studentenzeit. Und ich behaupte, dass niemand aus meinem Geografiekurs oder Jahrgang damals irgendwas davon wusste. Ich bezweifle es wirklich.
Mir fällt nur gerade ein, also weil ich gerade von der Gegend so geredet habe, ein Buch, was ich darüber gelesen habe, das ist von Alexander Ilitschewski, der Perser. Das ist ein super, super cooler Roman, der da so in dieser Kaukasusregion spielt. Und wenn man das gelesen hat, glaube ich, da hat man auf jeden Fall Bock, da mal in die Gegend runterzufahren. Also nur bevor ich es vergesse. Ich hatte es nur gerade als Gedankenblitz, bevor ich es googeln muss. Ist eine Gegend, die kenne ich schon, weiß ich nicht, als ich mich angefangen habe, politisch zu interessieren. War das schon Krisengebiet. Ne?
Ja.
Also muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist so eine Sache, die ich immer damit verbunden habe. Und so dieses, ja, das Interesse für die Menschen und für die Land und für die Landschaft und so, das kam dann irgendwie erst ein bisschen später. Ist, glaube ich, mit einem Land wie Afghanistan genauso. Ne? Also ich glaube, da im Hindukusch, da gibt es wirklich, glaube ich, träumerisch schöne Landschaften. Aber wer verbindet das schon mit Afghanistan, wenn er das heute hört? Ne? Das ist traurig.
Ja, oder wer beschließt dazu sich. Also meine Großeltern beispielsweise, die kennen das alle. Also die waren in diesen ganzen Stan-Ländern unterwegs.
Ja.
Und finde ich auch immer beeindruckend, wenn sie dann, wenn meine Oma dann so erzählt, wie sie da durch Kirgisistan und Kasachstan und überall da durchgereist sind und ich mir so denke, ey, also so richtig trauen würde ich mir das eigentlich nicht, in der Region als Tourist unterwegs zu sein.
Ja, ja.
Die waren auch noch am Aralsee, als es den noch gab. Da haben sie auch wilde Geschichten erzählt, wo ich mir denke, es ist ja unfassbar, dass ihr so Sachen erlebt habt in solchen Regionen, die heute solche Brennpunkte sind. Irgendwie
ja, das waren ja mal alles Bruderländer. Ne? Also ja, die genau. Sind natürlich nicht auch nicht freiwillig unter die Knute der Sowjetunion gezwungen worden, viele von den Ländern. Das ist schon klar, aber ich finde es immer lustig, wenn ich mit meinem älteren Sohn Sandmann schaue und da kommen so diese alten DDR-Sandmann-Folgen und da hat neulich der Opa irgendwie mitgeschaut und da sagt mein kleiner Sohn auf einmal, guck mal, der Sandmann ist wieder in einem Bruderland und mein Opa so, hä, was vergisst du so ein Wort? Und da hatte ich ihm mal erklärt, weil der Sandmann da auch oft mal, keine Ahnung, da ist er mal in Weißrussland und mal trinkt er irgendwie Rotwein am Schwarzen Meer oder irgendwie sowas, ne?
Ja.
Ist da irgendwo auf
Krim-Sekt.
Oder ist er irgendwo auf der Krim, ne? Oder ist da, und da habe ich gesagt, ne, da ist er wieder in einem Bruderland, ne? Weil da so die, oder in Bulgarien oder was weiß ich, gibt es ja auch Folgen vom Sandmann, wo die so mit so Trachten immer rumlaufen und so. Und das waren ja früher Bruderländer, ne? Und da hat man, glaube ich, eher noch einen Sinn gehabt. Die Generation wie deine Eltern und so, oder meine Eltern, die haben, glaube ich, schon noch eher einen Sinn für die Schönheit von solchen Ländern und nicht nur dieses, ja, dieser politische Trouble und diese völkerrechtlichen Ungerechtigkeiten, die da stattfinden. Ne? Aber wenn heute jemand Aserbaidschan oder Kaukasus hört, da denkst du doch, na okay, da gibt es einen Haufen Krachrepubliken, wo du gar nicht weißt, ob zu welchem Land das gehört, die Region. Ne?
Ja, ja.
Ob nun Tadschikistan, ein eigenes Land ist oder wozu das gerade gehört. Ne? ja, weißt du, was ich meine? Also das
ja,
ist so ein...
Ja. Ja, eher bei so Aserbaidschan denke ich auch nur an Öl, an Öl und an Eurovision Song Contest.
Ja, ja, na klar, an irgendwelche Despoten. Ja. Irgendwelche, also in Aserbaidschan gibt es natürlich noch sehr, sehr gute Volleyballerin, muss ich dazu sagen, als interessierter Laie.
Toll.
Aber egal.
Toll. Das Gute ist, dass du unser Gespräch jetzt glücklicherweise zu einem Todpunkt geführt hast, damit ich jetzt endlich mal was essen gehen kann hier. Mein Kaffee ist schon kalt geworden.
Okay.
Ich hoffe, dass ihr uns verziehen könnt, dass wir jetzt einfach mal 2 Stunden, das sind ja quasi, also ungefähr, ne, das sind ja jetzt 2 Podcast-Folgen geworden, die wir euch jetzt um die Ohren hauen. Ich hoffe, ihr könnt uns verzeihen, dass wir euch da jetzt derartig belästigen an diesem heutigen Tag. Aber ne, wenn's läuft, dann läuft's bei Mike und mir.
Absolut. Und ich kann jeden nur raten, der sich für Damenvolleyball interessiert, googelt mal die Nationalspielerin Altin Bekova von Aserbaidschan. Es lohnt sich.
Sehr schön. Sehr schön. Gut, mein Lieber, dann freut mich, dass wir es so kurz halten konnten heute.
Alles klar, war ein interessantes Gespräch und dem von mir gemeuchelten Podcast steht es, glaube ich, in nichts nach. Es hat keine
Also ich hätte, verpasst. Ich hatte am Anfang so ein bisschen die Angst, dass wir uns dann einfach nur wiederholen und dann sozusagen Phrasen abdreschen. Hm. Aber wir haben viel Neues gehabt.
Ja.
Also, ja, auch neue Erkenntnisse. Ja, manchmal ist es ja gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen wartet, bis die Erkenntnislage und die Informationslage ein bisschen genauer ist.
Ja, na, das wird sich in den nächsten Wochen dann sicherlich auch noch ergeben, dass man das...
Haben ja noch bis zum 8. Dezember Zeit, bis es in den Staaten da echte Ergebnisse gibt. Bis dann, habt einen schönen Tag.
Mach's gut, mein Guter, ciao.